aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
Aber wir haben am Anfang mit Sicherheit 50% meiner Zeit für dieses Thema eingesetzt. Und jetzt bin ich vielleicht nur bei 20-30%. Aber das muss einem schon bewusst sein. Wenn man da was voranbringen möchte, muss man schon einen Großteil dafür einsetzen. Ich war viel vor Ort und mit den einzelnen Mitarbeitern vor Ort dafür gesprochen. Also das Thema Menschen mögen ist wichtig, dass man sich mit den Menschen auseinandersetzt und dass man nicht nur im Büro sitzt, sondern auch rausgeht, auf die Baustellen rausgeht, in die Produktionsstätten reingeht, in die Planungsbüros reingeht und wirklich den Dialog sucht und sich wirklich mit den einzelnen Menschen da auch auseinandersetzt und auch die Diskussion sucht, ja, um sozusagen mal zu sehen, wo stehen die einzelnen Menschen, weil es bringt ja nichts, wenn man es einfach umstülpt, sondern man muss ja sehen, wo stehen die und auf Augenhöhe abholen und dann diese Themen versuchen, gemeinsam voranzubringen.
In dieser Folge sprechen wir mit Markus Richthammer. Er ist Vorstand bei der Firmengruppe Max Bögel, einem Familienunternehmen mit dem Hauptsitz in Bayern, das national sowie international 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und dabei einen Umsatz von über 2.5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Nach seinem Studium im Maschinenbau mit Schwerpunkt Produktions- und Automatisierungstechnik legte er die Weichen seiner Karriere in einem international renommierten Automobilkonzern. Dabei sammelte er national sowie auch international in leitenden Funktionen über 18 Jahre Erfahrung. Das Spektrum umfasste dabei strategische Aufgabenstellungen bis hin zur operativen Produktionsverantwortung. In seiner Rolle als Vorstand Industrie in der Firmengruppe Max Bögel ist er für die zukunftsweisenden Themen verantwortlich. Dazu gehören industrielles Bauen, Digitalisierung, Planung und die Verankerung des Qualitäts- und Lean-Management-Gedankens und dies unternehmensweit. Diese wichtigen Themen setzt Herr Richthammer auch in seinen drei operativen Bereichen modulares Bauen, Stahl- und Anlagenbau sowie Roh- und Baustoffe um. Die Firmengruppe Max Bögel entwickelt zukunftsweisende Produkte in den Bereichen erneuerbare Energien, Urbanisierung, Mobilität und Infrastruktur für die Megatrends unserer globalisierten Welt. Basierend auf der langjährigen Erfahrung und Kompetenz im hochpräzisen ökologischen Betonfertigteilbau positioniert sich Max Bögel zudem als wichtiger Impulsgeber in der Entwicklung innovativer Produkte, Technologien und Bauverfahren. Wir wollen heute in diesem spannenden Gespräch mit Markus Richthammer wissen, wie sich Produktions-Know-how aus der Automobilindustrie auf die Bauindustrie übertragen lässt, welche Parallelen und Unterschiede es gibt, welche Erfahrungen er bisher gesammelt hat und wie Ansätze für den Praxistransfer aussehen können. Kurz nach der Aufzeichnung haben wir Markus Richthammer auf der Konkret in München getroffen, wo er im Gespräch mit dem Capmo-Geschäftsführer Florian Biller noch einmal besonders darauf hingewiesen hat, dass die große Herausforderung ist, nicht nur Know-how und Prozesse im Produktionsprozess konsequent umzusetzen und so Qualität zu steigern und Produktivität zu steigern, sondern dass die Herausforderung auch darin besteht, diese Errungenschaften und Gewinne durchgängig im ganzen Unternehmen bis zur letzten Person auf der Baustelle umzusetzen. Diesen Gesichtspunkt wollten wir gerne noch einmal nachschieben. Und jetzt springen wir in das Gespräch mit Markus Richthammer. Los geht's. Ja, herzlich willkommen, Herr Richthammer. Schön, dass wir heute hier beieinander sind, zueinander gefunden haben zum Start ins Jahr. Hallo Martin.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir gemeinsam über so interessante Themen Zukunft Bau sprechen können.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Springen wir gleich mal, Herr Richthammer, mit den persönlichen Themen hier ins Gespräch hinein. Wenn man so eine schon mehrere Jahre währende Karriere hat, dann beginnt die irgendwo und dann ist sie im Moment aktuell irgendwo. Sie haben begonnen eigentlich in einer anderen Branche und so wie ich aus unseren Gesprächen weiß, sind Sie aber ja auch getrieben von einer bestimmten Mission. Nehmen Sie uns doch und die Hörer bitte mal mit. Wie entwickelt sich so ein Weg und was treibt Sie momentan um?
Ja gut, so ein Weg entwickelt sich natürlich. Wie der ein oder andere weiß, komme ich aus der Automobilbranche. Nach meinem Maschinenbaustudium habe ich so klassisch in der Automobilbranche gestartet. Also Maschinenbau ist natürlich schon auch so eine Zielbranche, wo man gern auch reingeht. Und 18 Jahre mich da getummelt, unterschiedliche Funktionen erfüllen dürfen, international, national. Egal, ob das strategische Themen waren oder auch operative Themen waren. Also da habe ich auch sehr viel gelernt und hat auch riesig Spaß gemacht, in so einem Umfeld arbeiten zu dürfen. Und manchmal ist es eben auch ein Zufall, dass man auf jemanden trifft, wo man dann auch wieder mal Begeisterung spürt. Und es war dann so 2015, 2016, hat mich die Familie in Bügel angesprochen, ob ich nicht Lust habe, auch so in die Baubranche mal zu gehen, weil ich jedes Familienunternehmen auch einen Weg beschreiten wollte Richtung industrielles Bauen und ich zufällig auch aus der Region hier stamme. Und so ist es entstanden, mal auch nochmal die Branche zu wechseln. Und was mich schon mal angetrieben hat, ist eben auch das unternehmerische Denken und Handeln. Auch in so einem großen Automobilkonzern gibt es hier viele Möglichkeiten zu machen. Andererseits, wenn man natürlich in einem führenden oder in der Führungsfunktion, obersten Führungsfunktion eines Unternehmens ist, haben natürlich noch mal mehr Möglichkeiten, hier das Unternehmerische nach vorne zu bekommen. Und das haben immer ein Stück weit geleitet und auch inspiriert. Und was mich schon immer auch geleitet hat, ist immer Neues zu machen, also immer neugierig zu sein und neue Themen anzugehen. Und das habe ich schon in der Automobilbranche gemacht und auch hier am Bau. Der Bau steht vor einem großen Umbruch und das ganze Thema Richtung Digitalisierung, industrielles Bauen, Automatisierung, das sind eigentlich meine Themen, die mich treiben und wo ich gerne dabei bin, meinen Beitrag leisten zu dürfen.
Also man kann es ja fast ganz einfach erklären, Maschinenbau, Automobilbau und da haben Sie einfach diese beiden Vorsilben weggelassen, sind jetzt beim Bau, also das ist ja eigentlich ein ganz, ganz klarer Weg, so muss es dann gehen. Und ich glaube aber, dieser Antrieb, sich mit Neuem zu beschäftigen, der prägt natürlich den Ingenieur an sich, glaube ich, immer, dass man Dinge verbessern will, dass man nach vorne will. Ja, da wollen wir dann heute etwas tiefer einsteigen hier in dieser Branche. Wenn Sie mal vielleicht nochmal mit dem kurzen Blick in den Rückspiegel Automobilbranche, Baubranche schauen, wie unterscheiden sich da so grundlegend eigentlich die Geschäftsmodelle? Das ist ja doch ein bisschen anders, wenn ich irgendwo ja also Autos baue und dann auf der anderen Seite Lebensumwelt im Grunde und Infrastruktur baue. Ist das für Sie ein großer Bruch oder gibt es da eine Verbindung?
Ich sag mal so, was auf jeden Fall verbindet ist, dass sowohl Automobil als auch Bau irgendwie die Gesellschaft schon immer irgendwie prägt und auch die Gesellschaft groß diskutiert wird. Also von dem her ist das sicherlich ein verbindendes Element. Ansonsten vom Geschäftsmodell her ist schon unterschiedlich. Das Thema Automotive kommt jetzt sehr stark aus dem Thema Produktgedanke. Welche Produkte, wie kann ich das Image nach vorne bringen? Wie kann ich das Thema Marke, welche technischen Aspekte brauche ich, damit ich Begeisterung für die Menschen erfülle, um jetzt mal das ganze Thema auch nach vorne zu bekommen. Und was natürlich auch ein Thema ist, ist, dass schon sehr viel auch in einer Hand ist. Also die Automobilkonzerne sind doch sehr groß und hier gibt es schon die Möglichkeit, dass halt über das ganze Thema Entwicklung, über Design und über das ganze Thema Produktion und Vertrieb, das alles aus einer Organisationseinheit stammt. Und beim Bau ist doch ein bisschen anders. Im Bau sind wir doch eher fragmentiert unterwegs. Also man hat natürlich sehr viel außerhalb des Unternehmens, auch Ansprechpartner, Entscheider, egal ob das städtebauliche Entwicklung ist, ob das dann auch Baugenehmigungsthemen sind, ob es Brandschutz ist, ob es statische Themen sind, Prüfstatiker, all die Themen hat man nicht selbst in der Hand, sondern muss man entsprechend sozusagen auch die Prozessbeteiligten immer mit dazu nehmen. Und was auch noch ein großes Thema ist, natürlich diese historische Trennung zwischen Planung und Ausführung. Und da denke ich, muss mit Sicherheit zukünftig der Schlüssel auch angesetzt werden, damit man hier diese Bereiche auch nochmal stärker miteinander verzahnt, um somit die Expertise aus der Ausführung auch in die Planung reinzubekommen. Das sind so die Themen, wo ich sage, das sind ja die Ansatzpunkte und auch die Unterschiede, wo man auch heran sollte.
Auf dieses Thema Planen und Bauen gemeinsam betrachten will ich gleich noch auf jeden Fall eingehen. Ich habe mir fest vorgenommen, mal die Frage andersrum zu stellen. Also es wäre ein leichtes, Sie zu fragen, was kann die Bauindustrie von der Automobilindustrie lernen? Ich glaube, da haben Sie schon in dem ein oder anderen Nebensatz gerade das ein oder andere gesagt. Aber jetzt mal positiv gesagt, mit dem Rückblick, was kann denn die Automobilindustrie von der Bauindustrie lernen, nachdem sie jetzt beide Welten kennen?
Ja, ich
habe genau, hoffe, Ihnen fällt was ein.
Nee, ich habe genau dieses Thema auch schon mal vorgedacht, weil ich gedacht habe, genau solche Fragen können auch kommen. Ich finde es halt wirklich toll, was jetzt beim Bau das ganze Thema auch Mut, also wie mutig so die einzelnen Menschen sind, auch die Unternehmer sind, auch jetzt mal der Bauleiter und Projektleiter ist. Ich meine, wenn man so Bauleiter und Projektleiter auf der Baustelle ist, hat man schon sehr viel Verantwortung, muss auch unternehmerisch denken und handeln und muss auch schnelle Entscheidungen treffen. Ja. Das sind natürlich Themen, die jetzt im Automobilbereich eher jetzt mal durch diese Konzernstruktur anders organisiert sind, sodass jetzt mal die einzelnen Menschen, die daran arbeiten, eher diesen prozessorientiert unterwegs sind und dann eher jetzt mal diese Aufgaben mehr zu erledigen haben, ja. Und das, glaube ich, schon ein tolles Asset, was der Bau hat, dass hier Menschen da sind, die auch die Ärmel hochkrempeln, die mutig sind, die Verantwortung eingehen, und auf das kann man auch gut aufsetzen. Und das sind schon diese positiven Elemente, die mich persönlich auch total motivieren, da in dieser Branche zu arbeiten.
Das ist spannend, weil ich Christian genau das auch immer sage, was ich finde, junge Kolleginnen und Kollegen motivieren sollte, früh und schnell viele Entscheidungen treffen zu dürfen. Für manche wird es auch ein Müssen sein, aber vor allen Dingen auch zu dürfen. Also, dass es nicht darum geht, dass ich mir für jedes kleinste Teil eine Entscheidungsfreigabe von oben holen muss, sondern wirklich auch quasi meine Baustelle wie mein eigenes kleines Unternehmen sehen darf, aber vielleicht auch sehen muss. Aber das finde ich auf jeden Fall spannend, dass das auch für Sie die Branche so besonders macht.
Ich glaube, das ist ja auch etwas, wenn wir mal auf die jungen Leute schauen. Und Sie haben gesagt, wenn man Maschinenbau studiert, das kann ich gut nachvollziehen, dann schielt man eher erstmal Richtung Automobil. Ich bin hier selber in Hamburg in einem Fachbereich tätig, Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau. Da hat man eigentlich ähnliche Gedanken. Wenn ich dort die Studierenden frage, ob sie schon mal an die Bauindustrie gedacht hätten, gucken die mich total entgeistert an und wissen erstmal gar nicht, was die Frage eigentlich soll, weil die völlig anders da ausgerichtet sind. Aber ich glaube, gerade junge Menschen, die sagen, ich möchte schneller in Verantwortung kommen, ich möchte Gestaltungsraum haben, ich möchte auch mich kreativ ausleben, die können zumindest im Bau wahrscheinlich, wenn sie den Weg in die Bauleitung oder auch heutzutage im technologischen Bereich wählen, viel schneller in Verantwortung kommen.
Und was natürlich zusätzlich so ist, dass man auch sehr viel gestalten kann. Also dieses gestalterische Element, das macht natürlich schon unheimlich Spaß und macht den Job attraktiv. Aber wichtig ist dann natürlich, dass man als Mensch auch bereit ist, in die Verantwortung zu gehen und genau dieses gestalterische Element auch gern nutzt.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Planen und Bauen, was wir gefühlt jetzt in den letzten Gesprächen eigentlich immer als ein Kernthema identifizieren, was auch ein bisschen die Steigerung der Produktivität, aber auch die Themen Richtung Bauzeit, Qualitätsprobleme und Co. bedingt, ist diese Trennung von Planung und Bau, was ja sehr, sehr ungewöhnlich ist für andere Branchen. Vielleicht nochmal, warum ist das für Sie ein zwingender Punkt, dass wir da irgendwie in irgendeiner Form dran arbeiten müssen, und vielleicht, welche sind die Ideen und Gedanken, wie es auch gelingen kann, ohne dass man, sag ich mal, auf die großen Widerstände der planenden Zunft nachher trifft? Also welches sind Ideen und Konzepte, um das Thema anzugehen?
Naja, das Bauen in der Ausführung hat doch verschiedene Facetten. Und jedes Bauunternehmen hat ja seine Stärken auch in dem Bauverfahren. Und ich bin halt davon überzeugt, auch aufgrund des Fachkräftemangels, dass wir am Bau wesentlich mehr Digitalisierung und Automatisierung sehen werden. Und das bedeutet einfach, dass ich diese Automatisierungsaspekte und Digitalisierungsaspekte bereits in der Planung berücksichtigen muss. Und ich mache jetzt mal ein flapsiges Beispiel, ja. Ich stelle ja auch keinen Traktor auf eine Automotive-Produktionslinie. Das heißt, ich muss ja quasi das Produkt, das ich in irgendwelcher Weise zukünftig auch bauen möchte, muss ich ein Produktionssystem ein Stück weit mal vorgedacht haben und auch die Produktionslinien oder auch die Maschinen dazu irgendwie investiert haben. Und deswegen ist halt wichtig, dass derjenige, der plant, natürlich auch die Ausführung der einzelnen Firmen genau kennt und natürlich auch in dieses Thema mit reinplant. Also wir nennen das ein Stück weit fertigungsgerechte Produktgestaltung. Bedeutet aber nicht, dass ich dadurch irgendwie, sagen wir mal, das Produkt für den Kunden schlechter mache, sondern man muss sich ja darüber nachdenken, welchen Kunden Mehrwert hat, sagen wir mal, der Bau an sich, also sind es die Grundrisse, sind es am Beispiel Wohnungsbau, oder sind es der Oberbelag, oder ist es eher sozusagen mal das Thema Nasszellenausstattung? Und das sind ja die Themen. Und andererseits habe ich natürlich Themen, die sozusagen mal der Kunde sein ganzes Leben gar nicht sieht, ja. Und da muss ich aber schauen, dass ich irgendwie Standards reinbekomme, damit ich die quasi auch automatisiert herstellen kann und auch kostengünstiger und auch von der Qualität her besser herstellen kann. Und diese Themen muss ich einfach in der Planung berücksichtigen. Wenn ich die in der Planung nicht berücksichtige, dann fange ich einfach in der Ausführung wieder neu an zu planen.
Wir haben ja gerade auch in der Bauwirtschaft über viele Jahre eine nur sehr gering steigende Produktivität gesehen. Das ist ja im Automotive-Bereich ganz anders. Da denkt und handelt man in der Hinsicht ganz anders. Das heißt, dieses Mindset auch so zu denken, das ist ja in der Branche gar nicht so verbreitet. Wir merken jedenfalls häufig, dass da Widerstände sind, obwohl man eigentlich sehr schnell erkennt, wo man besser werden könnte. Könnte das Thema Nachhaltigkeit, das uns jetzt ja auch alle umtreibt, vielleicht eine Klammer sein, die doch uns helfen kann, die einzelnen Parteien hinter einem Ziel zu vereinen und zu sagen, wenn wir nachhaltig sein wollen oder nachhaltiger sein wollen mit dem, wie wir bauen, dann müssen wir es eigentlich vom Ende her denken. Dann müssen wir schauen, wo wollen wir denn hin, nicht nur im Bau, sondern auch im Betrieb des Ganzen. Wenn man es dann mal zurückdenkt und dekonstruiert, muss man dann ja sagen, wie müssen wir eigentlich anfangen zu beginnen, damit das am Ende überhaupt funktioniert. Das ist so mein einer Gedanke. Und der andere Gedanke, Martin, wir diskutieren das ja manchmal auch, wenn ich jetzt bei BMW in ein Geschäft gehe und sage, ich möchte ein Auto kaufen, dann fängt das Gespräch ja auch nicht so an, dass ich sage, holen Sie mir doch mal Ihre 10 Entwicklungsingenieure an den Tisch. Ich möchte jetzt gerne ein Auto kaufen, sondern natürlich ist ein Automobilhersteller darauf vorbereitet, dass ein Kunde kommt und dass er irgendwie ein Auto kaufen möchte und man weiß, wie man das herstellt und man wie Sie es eben auch geschildert haben, man bietet natürlich bestimmte Ausstattungsvarianten an, aber man entwickelt jetzt für Herrn Haag nicht die Bremse neu oder baut ihm einen individuellen Motor oder einen Antriebsstrang oder so etwas, sondern das sind Dinge, die sieht der Kunde am Ende ja nicht, sondern da reden wir über die Farbe oder über verschiedene Ausstattungsvarianten. Und da sind wir, glaube ich, im Bau noch gar nicht so richtig überall in dieser Denkschiene drin. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das ist schon sehr vielfältig. Ich glaube, dass schon jetzt ein Umdenken stattfindet, dass man auch auf Grundsätze mal der Ausführungsengpässe und auch dieses Fachkräftemangels schon mal bereit ist, andere Wege zu gehen. Ich tue mir ein bisschen schwer, dass ich das Thema Produkt immer so mit dem Auto vergleiche, weil doch ein Gebäude was anderes ist wie im Auto. Ich versuche trotzdem immer deswegen so drüber zu bringen, dass man die Methoden und die Ansätze halt auch verwenden kann. Also Ich glaube, es wird nie so kommen, dass man irgendwie in ein Geschäft geht und sagt, okay, jetzt möchtest du Chaos haben und was hast du anzubieten, sondern das ist schon, glaube ich, ein anderer Dialog, der da stattfindet. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja besser zusammenarbeiten. Und das eine Thema ist ja, wie bringt man da die Parteien Ausführung und Planung nochmal stärker zueinander? Das Thema Nachhaltigkeit kann mit Sicherheit ein Element sein. Da ist es aber wichtig, dass man sich nicht nur darüber unterhält, ist Holz besser wie Beton, sondern dass man sich auch dem Thema Nachhaltigkeit ingenieurmäßiger nochmal widmet und mal überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, auch mit unterschiedlichen Materialien nachhaltig zu arbeiten. Und da gehen wir halt den Weg auch über diesen Lean-Gedanken, ja. Sag mal, Verschwendung. Wenn ich Verschwendung vermeide, bin ich schon mal nachhaltiger. Und wenn ich dann ein Gebäude habe, das länger entsprechend auch seinen Dienst tut, dann bin ich auch nachhaltig. Das heißt, ich muss mich eigentlich mit dem Thema Verschwendung und Materialeinsatz auseinandersetzen. Und dann natürlich, wie ist der CO2-Abdruck des jeweiligen Materials? Klar, das gehört auch mit rein. Und andererseits, wie betrachte ich so einen Lebenszyklus, so ein Gebäude? Und ich glaube, da müsste man halt stärker ran und da kann es eine Klammer sein. Und was halt ich glaube, ist zukünftig und letztendlich ist jede Transformation, die wenn man hat, auch mit äußerem Druck wird das in Verbindung gebracht werden. Ja, das ist ja bei E-Mobilität genauso gewesen. Ich war 2006 schon bei der E-Mobilität mit dabei und der richtige Durchbruch kam halt, wie Dieselgate aufkam. Das heißt, wie der Druck von außen kam. Und genauso wird es halt im Bau auch sein, solange wir Fachkräfte haben, die irgendwie dann trotzdem auf der Baustelle das Ganze wieder irgendwie konventionell zusammenbauen, wird das Umdenken vielleicht irgendwie schwieriger werden. Wenn aber man merkt, dass wirklich irgendwie am Schluss keiner mehr da ist, der das Ding bauen kann und wir trotzdem mehr Automatisierung brauchen, dann glaube ich schon, dass die Klammer auch das Thema Automatisierung, Digitalisierung sein kann, weil dann einfach der Zwang kommt, dass man sich da mit dem Thema Planung und Ausführung einfach zwangsläufig stärker auseinandersetzen muss.
Also gerade unter diesem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, was Sie gesagt haben, finde ich es wichtig, dass man sich auch immer mal vor Augen führt, dass qualitativ hochwertiges Bauen und effizientes Bauen automatisch auch nachhaltiges Bauen ist. Ja, dass man jetzt alles entsprechend so labelt, dass man das auch so verkaufen kann, ist ein anderes Thema. Aber viele Dinge, wo sich ein guter Projektleiter, ein guter Ingenieur oder auch entsprechende gute Arbeitsvorbereitung, Sie haben eben die Themen Lean angesprochen. All diese Beweggründe sind natürlich erstmal aus finanzieller Sicht entstanden, ja, dass man effizienter werden will. Aber wir haben natürlich da zwei Fliegen mit einer Klatsche und können jetzt entsprechend natürlich alles, was wir an Ressourcen sparen, auch unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt und jetzt bitte nicht falsch verstehen, verkaufen. Ja, das ist ja quasi ein Automatismus, der da erfolgt. Und da muss man, glaube ich, auch da ein bisschen pragmatischer rangehen. Also viele gehen an das Thema Nachhaltigkeit jetzt ran, habe ich das Gefühl, als ob man jetzt da alles neu erfinden muss, ja. Also mein Opa war Polier, der hat immer gesagt, kein Gang ohne was in der Hand auf der Baustelle, ja. Das ist auf der einen Seite Lean, ohne dass er es wusste, ja. Und auf der anderen Seite ist das auch nachhaltig, ja. Also ich glaube, wir können da schon mehr, als wir denken. Wir müssen es halt nur vernünftig strukturieren und das ist, glaube ich, auch Ihr Thema, ja, in Prozesse eingießen. Also, dass es nicht zufällig passiert, dass wir nachhaltig sind, sondern dass es standardisiert passiert.
Genau, und das Ganze kann natürlich auch in der Auslegung der Bauteile ansetzen. Ich meine, wenn ich quasi unsichere Prozesse habe, dann brauche ich halt riesige Sicherheitsbeiwerte. Wenn ich aber das Ganze in wiederkehrenden Prozessen abwickeln kann, wo ich dann irgendwie dann eine Prozessfähigkeit dann nachweisen kann, dann kann ich natürlich auch mit den Sicherheitsbeiwerten ein Stück weit anders umgehen und somit auch mit Materialieneinsparungen anders umgehen. Und das sind schon die Themen, die man einfach aus dem Maschinenbau oder aus dem Automotive-Bereich ein Stück weit auch ableiten kann. Ich sage immer, ich habe, bevor dass ich Maschinenbau studiert habe, auch nur Ausbildung gemacht als Werkzeugmacher, also Werkzeugbau, also eigentlich dreimal Bau jetzt. Und da gab es damals diese Metall Tabellenbuch. Und wenn man nach diesem Metalltabellenbuch Autos auslegen würde, dann wären wahrscheinlich diese Autos fünfmal so schwer. Aber das ist halt ein bisschen so die Logik im Bau. Also wir nehmen halt diese Normen aus den 60er, 70er Jahren her und legen dann im Endeffekt unsere Bauwerke aus. Das heißt, wir tun eigentlich so, wie wenn sie technologisch eigentlich wenig verändert hat. Und wenn man dann irgendwie was Neues reinbringen möchte, dann dauert es bis zu einer Zulassung Jahre, teilweise Jahrzehnte, bis dass sich da wieder was ändert. Und ich glaube, da muss man halt auch ran, ja, dass man diese Themen beschleunigt. Und natürlich wollen wir auch sicher bauen. Es ist nicht so, dass wir Bauwerke bauen wollen, die dann irgendwie, sag mal, nach der Gewährleistung zusammenfallen. Das geht's ja gar nicht, sondern es geht ja darum, wie kann ich quasi die neuen Technologien auch dafür nutzen, dass ich Richtung Nachhaltigkeit Effekte ausarbeite.
Das heißt also auch der Gedanke, die Standards müssen am Ende ja auch mitwachsen, ne, oder sich mitentwickeln. Also das denke ich auch. Ja. Wenn man von den ersten Automobilen sozusagen sich nicht weiterentwickelt hätte, dann hätten wir heute, glaube ich, ein großes Problem auf den Straßen.
Wenn ich da kurz ergänzen darf, als Beispiel, Christian, noch relativ konkret, Sie beschäftigen sich ja mit Max Bögl auch intensiv im Bereich BIM. Ja, wenn ich mit den Studierenden mich mit dem Thema BIM beschäftige und ich denen erklären muss, dass wir den Computerprogrammen, die relativ einfach und hochkomplex Mengen sehr exakt berechnen können, die VOB-Abrechnungsregeln beibringen, damit sie die Rechnung, die Mengen wieder kaputt rechnen, schüttelt der Student, der damit vorher noch nie Kontakt hat, direkt den Kopf. Also, und das ist genau das Gleiche, ja. Also wir können jetzt vielleicht im Fertigteilwerk viel, viel genauer produzieren, haben aber trotzdem noch Sicherheitswerte von 35%. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich, wie du gesagt hast, Christian, die Standards müssen mitwachsen. Also Technologieentwicklung alleine reicht nicht aus. Wir müssen auch die Rahmenbedingungen dann auch
Und
diesen neuen Technologien anpassen.
Herr Richthammer hat es ja eben gerade gesagt, das dauert Jahre oder Jahrzehnte. Das darf ja kein Generationenprojekt sein. Ja, also wo man sagt, meine Kinder werden mal nach neuen Standards arbeiten, wenn sie den gleichen Beruf ergreifen, sondern da ist ja Geschwindigkeit in Angesicht der Herausforderungen, die wir haben, eben auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, das müssen wir anders hinkriegen. Dann werden sich auch viele Korken aus den Flaschen bewegen, denke ich mal, und vieles schneller vorangehen. Ich habe nochmal eine Frage. Ich beschäftige mich ja selber auch sehr viel mit dem Thema Strategie und Transformation. Und dann steht man immer vor der Frage, wie kriege ich das jetzt im Unternehmen umgesetzt? Ein kleiner Kreis von Menschen ist davon überzeugt und findet die Idee gut. Und vielleicht ist sie eigentlich auch fast selbsterklärend. Und dann stellt man fest, dass irgendwie doch bei größeren Organisationen viele einfach den Weg nicht mitgehen, aus unterschiedlichen Beweggründen. Wie gehen Sie diese Themen an? Sie sind ja auch jemand, der jetzt mit neuem und anderem Gedankengut in so eine Branche einsteigt und in so ein Unternehmen einsteigt und dort etwas bewegen will. Wie kann es gelingen? Und das finde ich immer wichtig, auch als Beispiel mal für all diejenigen, die sich eben auch diese Fragen stellen, die sagen, das klingt ja gut, was ihr da sagt und wir müssen das verändern und im Unternehmen anfangen. Ich kriege das mit meinen Leuten so schwer hin. Ja, die sagen immer, das geht nicht und brauchen wir nicht und Standards können wir nicht ändern, also brauchen wir gar nicht anzufangen. Und wie kann das gelingen? Wie sind Sie da rangegangen in den letzten Jahren?
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Ja, was total wichtig ist, und diese Erkenntnis muss man haben, arbeitet man in einem Startup-Unternehmen, wo einfach immer so Gleichgesinnte unterwegs sind, dann geschieht ja das ziemlich schnell.
Ja.
Oder geht man in ein Unternehmen rein, das halt eine lange Tradition hat, ja, und das etabliert ist und eigentlich gut geht und jetzt soll man es verändern. Und ich glaube, das muss man unterscheiden und da wissen, wie man dann entsprechend auch herangeht. Was wir gemacht haben, ist halt, wir haben uns sehr intensiv mit der Strategie auseinandergesetzt. Also wir haben wirklich. Und man muss sich auch Zeit nehmen. Also nicht so, dass dann irgendwie so in einem halben Jahr haben wir das und dann arbeitet die dann danach, sondern man muss sich Zeit nehmen. und auch Geduld haben und langen Atem haben. Ja, das heißt, es ist eigentlich in einem traditionellen Unternehmen kein Sprint, sondern eher Marathon. Und das muss man zunächst mal wirklich auch für sich verstanden haben und auch dazu Ja sagen. Das, glaube ich, ist das Entscheidende dabei. Und wir haben uns wirklich auch intensiv, Vorstand, Gesellschaft, Familie, intensiv mit dem Strategieprozess auseinandergesetzt und wie diese Strategiepapier entstanden ist, haben wir uns überlegt, wie können wir das auch an die Mitarbeiter herantragen. Und dann haben wir wirklich über einige Monate und Jahre Programme aufgebaut, wo wir jetzt mal unsere Mitarbeiter in diesem Prozess mitnehmen. Und klar ist das so, dass der eine oder andere verloren geht. Das ist so, ja, bei so einem Prozess. Aber es kommen wieder neue auch dazu. Und entscheidend ist halt, dass man gemeinsam halt diese Mischung hinbekommt und dass man immer wiederkehrend dran ist und diese Themen auch nicht nachgibt und als Führungskräfte wirklich beieinander steht und das Ganze gemeinsam vorantreibt. Weil eins ist auch klar, wenn die Organisation merkt, dass nicht alle dahinter stehen, der obersten Führung, ja, dann kann man es gleich vergessen. Also das heißt, es ist schon wichtig, dass man sich da auch Zeit nimmt, in der obersten Führungsebene sich intensiv auseinanderzusetzen und fast über jedes Wort falsch, ja, das man in ein Strategiepapier reinschreibt, dass man danach auch gemeinsam standhält und diese Themen vorantreibt. Und was natürlich dann einmal wichtig ist, dass man Erfolge hat, ja. Also, und dass man Use Cases hat und diese Erfolge dann auch aufzeigen kann und dann vielleicht auch gemeinsam miteinander feiern kann, ja. Das ist einmal total wichtig, dass man das Ganze nicht nur theoretisch macht, sondern dann wirklich in Pilotprojekten umsetzt und die dann auch präsentieren lässt, am besten auch vom Mitarbeiter präsentieren lässt. Also nicht, dass immer die große Führungskraft dann vorne steht, sondern dass man wirklich auch die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einbindet und dass das ihr Thema ist und dass es mit Leidenschaft dann auch vorgetragen wird. Also das war ein Stück weit unser Weg und gleichzeitig braucht man natürlich einmal so Ankerpunkte, wo man auch Werkzeuge und Methoden einsetzt, dass man die Leitplanken ein bisschen länger setzt, ja. Also wir haben so Regelkommunikation eingesetzt und das hat dann ja mit Max Bügel ganz gut zusammengepasst, das heißt Max Point. Und wo man dann immer wieder so einen Anker hat, ja, wo man dann auch so mit vorgegebenen Agenten, setzt man diese Themen immer wiederkehrend dann auch diskutiert und dann haben wir auch so einen Strategieprozess für das ganze Jahr hinweg, wo man dann auch wiederum, setzt mal, die unterschiedlichen Foren haben, um dieses Thema auch wieder übergreifend zu begleiten.
Also Sie sprechen mir ja aus der Seele mit dem Mindset, das dahinter steht und auch mit der Umsetzung, weil genauso kann es funktionieren. Es gibt natürlich sicherlich trotzdem immer auch mal den Schritt zur Seite und den Schritt zurück irgendwo, aber ich glaube auch gerade die letzten Punkte, die Sie genannt haben, ich muss das eben auch in den Standardalltag integrieren und ich muss da dranbleiben. Und ich glaube, gerade dieses Thema Durchhaltevermögen, da sind wir noch gar nicht beim Inhalt dessen, der muss auch gut sein und funktionieren. Aber bei diesem Durchhaltevermögen, da fällt es eben vielen schwer, die dann eben doch sagen, na ja, ein halbes Jahr ist ja schon lange, ne? Also da denkt man manchmal in anderen Zeiträumen, als der Mensch funktioniert. Gerade wenn man so ein Unternehmen, das eben auch schon lange Jahre am Markt ist und auch seine Erfolge hat. Ich sehe das immer eben als Wurzeln und Fundament. Das ist eine Stärke. Die ist aber natürlich eben auch schwierig, wenn man sagt, wir machen morgen alles anders und dem muss man einfach Rechnung tragen. Das ist im Startup anders. Da fehlen die Wurzeln. Das Startup ist schnell beweglich und hat dadurch andere Probleme, weil es eben vielleicht nicht so fest im Wind steht dann. Also ja. Man muss das, glaube ich, anerkennen und man muss diese Einigkeit haben und da hinten dranbleiben. Ich glaube, dann kann es auch Durchschlagskraft entwickeln. Wenn Sie, und der Stichwort kleinere Projekte finde ich auch richtig, jetzt im Angesicht des Zeitdrucks bei vielen sagen dann alle, wir krempeln jetzt alles um von heute auf morgen und scheitern oft, weil das eben eigentlich in der Regel nicht so gut funktioniert, aber zu sagen, wir setzen irgendwo eine Keimzelle für neue Ideen, neue Methoden, neue Fertigungsweisen, auch die Kritischen können sich das anschauen, sich damit auseinandersetzen und es tut am Ende eben auch keinem weh, man ruiniert nicht das Unternehmen, wenn es mal nicht so gut funktioniert oder man eben aus den Fehlern lernt, dann kommt man doch in der Regel am Ende schneller voran oder überhaupt voran mit den Themen. Sie haben ja auch, wir haben auch schon drüber gesprochen, das Thema Modularisierung und Standardisierung am Ende ja als einen Weg für sich entdeckt. Vielleicht nehmen Sie uns da nochmal ein Stück weit mit, wie das praktisch aus der Taufe gehoben worden ist und wie da heute der Stand ist.
Gut, wir bei Max Bögl sind ja sehr breit aufgestellt in unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Und wir haben uns ja schon, ja, eigentlich kann man sagen, fast seit der Geburt des Unternehmens immer so mit der Innovation und Fortschritt und auch mit Vorfertigung auseinandergesetzt. Und unser Windturm ist ja auch schon in solchen Segmenten und in solchen Modulen entwickelt worden. Vor 8 Jahren haben wir dann eine große Modulbaufabrik aufgebaut, wo wir Richtung Wohnungsbau gegangen sind. Wohnungsbau ist natürlich wesentlich komplexer, muss man auch sagen, weil natürlich die individuellen Anforderungen dann nochmal höher sind. Und wir haben uns mittlerweile auch sehr stark mit dem Thema Infrastruktur, Modulbrücken auseinandergesetzt. Also da haben mittlerweile sehr starke Bandbreite, diese Themen da voranzutreiben. Und wir sehen jetzt nicht nur sozusagen irgendwie das klassische Max-Modul als ein Modulthema, sondern wir haben unterschiedlichste Elemente, egal ob das in Infrastruktur ist oder ob das im Bereich der regenerativen Energien ist, ob das Richtung Mobilität ist oder ob das Richtung Urbanisierung ist. Und wir versuchen halt da uns sehr stark mit dem Thema Anforderungen des Kunden auseinanderzusetzen, weil das ist immer total wichtig, wenn man Richtung, weil das ist ja nichts anderes wie auch Produktentwicklung, ja. Also was sind die Anforderungen des Kunden und wie schaffen wir es, dass diese Kundenanforderungen ein Stück weit in Produkte gegossen wird? Wie schon gesagt, beim Windturm haben wir es mittlerweile schon exzellent, ja. Sind wir absoluter Marktführer auch in diesem Bereich. In anderen Bereichen sind wir noch auf dem Weg, weil da vielleicht die Randbedingungen auch noch nicht so gegeben sind. Aber wichtig ist, dass man sich halt immer damit auseinandersetzt, wie kann das Produkt aussehen, was sind die Anforderungen des Kunden und wie schafft man dann aus diesem Produkt Produktionssysteme zu entwickeln, die dann hoch installiert sind, um das dann auch in den Vorfertigungsfabrikstätten oder auch auf den Baustellen so gut als möglich zu automatisieren.
Das heißt, es ist Ihnen also ja auch gelungen, eine bestimmte, also das Thema Vorfertigung, Modularisierung von einem Geschäftssegment praktisch auf die anderen zu übertragen. Das heißt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die plötzlich dann betroffen waren davon, war das gar nicht so neu, weil es im Unternehmen schon an anderer Stelle vorhanden war. Also da gab es schon praktisch auch Use Cases, Erfahrungswerte, wo man gesagt hat, unsere Herausforderung ist eher die Übertragung. Was davon können wir bei uns nutzen? Was ändert sich? Als die Frage, warum machen wir das überhaupt?
Genau, das ist auch unser großes Mindset, ja, dass wir versuchen, dass wir aus den unterschiedlichen Geschäftsbereichen immer wieder Best Practices ableiten und die in andere Bereiche reinbekommen. Das war in der Vergangenheit ein bisschen anders, da sind die Geschäftsbereiche ein bisschen mehr alleine losgezogen. Aber seit einigen Jahren, auch mit der Strategie Bablos X, ist eben unser großes Ziel, die Geschäftsbereiche natürlich einerseits ihr Geschäft zu machen und ihren Umsatz zu machen, aber andererseits auch das Zusammenwirken in Summe zu sehen und daraus jetzt mal auch wieder neue Ideen zu entwickeln und neue Innovationen auf den Markt zu bekommen.
Ich glaube, das ist ja eine der Achillesfersen der Branche, dass man sehr in Silos lebt und denkt und es gewohnt ist, eben vielfach auch in den Unternehmen. Deshalb interessiert mich hier die Frage nochmal, wie ist Ihnen das gelungen, diesen, ja, Sie haben es gesagt, Mindset oder diesen Wechsel hinzubekommen, dass man eben doch auch unternehmensintern Best Practices teilt, überträgt und dahin kommt. Also meistens wird man ja am eigenen Erfolg gemessen und oft sind dann die Neigungen, die eigenen Erfolgsrezepte den Kollegen rüberzureichen, nicht ganz so stark ausgeprägt.
Ja, das ist, wenn man jetzt auch noch ein bisschen so vergleicht, Automotive und Bau, das ist schon ein Thema, auch gerade was Sie gesagt haben bezüglich kurzzyklisches Denken. Ich meine, der Bau hängt halt sehr oft in Projekten und jeder, was ich Preisleiter, wird den Umsatz gemessen, was bringe ich für den Umsatz, wie kann die Projekte abschließen und so weiter. Und das ist natürlich schon eine DNA, die der Bau hat. Und ich will nicht sagen, dass es schon komplett gelungen ist. Ja, ich glaube, da ist man immer auf dem Weg, dass man es immer weiter treibt. Also wir haben es halt organisatorisch auch verändert. Meine Frage ist immer, ist man ein Kreis von Geschäftsführern oder ist man ein geschäftsführender Kreis? Also in der Vergangenheit waren wir eher halt ein Kreis von Geschäftsführern. Jetzt sind wir eher ein geschäftsführender Kreis. Das macht halt schon sehr viel aus. Also mit einem Vorstandsvorsitzenden auch, der das dann zusammenhält und der es auch einfordert. Also das ist, geht natürlich, Führung ist es auch sehr wichtig, dass man das auch vorlebt. Und dann ist es natürlich auch so, dass man in Zielvereinbarungen halt auch nicht nur Projektziele reinschreibt, sondern dass man auch übergeordnete Ziele reinschreibt, sodass am Schluss, wenn halt das vorangeht, auch die einzelne Führungskraft davon auch profitiert. Ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man solche Bonusregelungen dann auch sozusagen ein Stück weit da anpasst.
Ich habe noch eine ganz praktische Frage. Ja, wenn wir jetzt hier gemeinsam hier still und heimlich mal in Ihren Terminkalender schauen würden, wie viel Zeit widmen Sie diesem Thema Strategie, Überlegungen? Also ich bekomme das auch immer wieder mit, dass jemand sagt, dafür haben wir im Alltagsgeschäft zu wenig Zeit oder keine Zeit. Ich weiß das sehr genau, das kostet sehr viel Zeit. Vielleicht lassen Sie uns da mal hinter Ihre Kulisse schauen. Können Sie das sagen prozentual? Wie viel Zeit investieren Sie in diese Frage, wie kriege ich die Leute mitgenommen? Wie halte ich das Ganze zusammen? Wie halte ich die auf neuen Wegen? Also Führung, Kommunikation, was da so dahinter steckt. Kann man das sagen, so zumindest mit dem Richtwert?
Also in Summe ist natürlich schon auch ein wichtiges Thema, dass man sich da auch dafür Zeit nimmt. Und am Anfang war es ja wesentlich mehr auch. Ich meine, wir sind ja schon seit 7 Jahren in diesem Prozess unterwegs und man merkt halt, dann wird es auch mal leichter.
Also man erntet irgendwann.
Und man merkt ja, dass dann trotzdem das auch angenommen wird und irgendwann kommt schon ein kleiner Selbstläufer auch zustande. Und dann wird natürlich, kann man die Zeit wieder ein bisschen nach unten fahren. Aber ich habe am Anfang mit Sicherheit 50% meiner Zeit für dieses Thema eingesetzt. Und jetzt bin ich vielleicht nur bei 20-30%. Aber das muss einem schon bewusst sein. Wenn man da was voranbringen möchte, muss man schon einen Großteil dafür einsetzen. Ich war viel vor Ort, habe mit den einzelnen Mitarbeitern vor Ort dafür gesprochen. Also das Thema Menschen mögen ist wichtig, dass man sich mit den Menschen auseinandersetzt und dass man nicht nur im Büro sitzt, sondern auch rausgeht, auf die Baustellen rausgeht, in die Produktionsstätten reingeht, in die Planungsbüros reingeht und wirklich den Dialog sucht und sich wirklich mit den einzelnen Menschen da auch auseinandersetzt und auch die Diskussion sucht, ja, um sozusagen mal zu sehen, wo stehen die einzelnen Menschen, weil es bringt ja nichts, wenn man es einfach umstülpt, sondern man muss ja sehen, wo stehen die und auf Augenhöhe abholen und dann diese Themen versuchen, gemeinsam voranzubringen.
Es ist ein großes Stück, vielleicht das nochmal als letzten Punkt dazu. Also ich freue mich über diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben. Die kann ich gut nachempfinden. Sie sind eben bei vielen Führungskräften leider weit davon entfernt. Also da muss man einfach sagen, man will große Veränderungen und investiert vielleicht unter 5% manchmal oder 5% in der Zeit oder 10% und das oft auch nur unter Druck und wundert sich, dass es da nicht vorangeht. Man muss sich ja auch selber als Führungskraft anders organisieren, wenn man diese Zeit, die Aufgaben bleiben ja insgesamt. Also man braucht ja auch ein Team um einen herum, das dann eben bestimmte Dinge wahrnimmt, die man selber dann nicht mehr wahrnehmen kann in der Form. Vielleicht das nochmal so als letzten Tipp. Was ist da Ihre Secret Sauce sozusagen, das sich da so zu organisieren und die Freiräume zu schaffen, die man braucht dafür?
Ja gut, jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen leichter gehabt, weil ich natürlich von außen ins Unternehmen reingekommen bin, ja, und bin jetzt voll im Projektgeschäft schon mal drin gehängt, muss man ehrlicherweise sagen, das ist auch klar. Andererseits, was halt schon wichtig ist, wenn man sich da Freiräume, man muss sich Freiräume nehmen, wenn man das was verändern möchte, dann muss man halt auch bei gewissen Themen mehr Vertrauen in die Menschen haben und nicht jedes Thema und jede Schraube oder jedes Staubkorn dann nochmal nachjustieren muss. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, man muss schon loslassen können in den operativen Themen und auch vertrauen. Und was halt wichtig ist, dass man dann auch die richtigen Leute dabei hat. Ja. Und wenn man sich natürlich auf Menschen nicht verlassen kann, entweder das wird besser oder man muss sich dann auch was gemeinsam überlegen, wie es halt dann in Summe vielleicht anders funktionieren kann. Also ich glaube, was halt einfach total wichtig ist, dass man auch Grundvertrauen in Menschen hat, ja, und dass man dadurch sich auch Freiräume schafft, um sozusagen mal diese Veränderungsprozesse nach vorne zu bekommen. Und was halt auch total wichtig ist, und das haben wir am Anfang sehr viel gemacht, ist wirklich konzeptionelles Arbeiten, dass man wirklich so Stufenpläne hat, dass man Strukturen hat, an die man sich anlehnen kann, dass man Leitplanken hat. Das ist halt immer total wichtig, dass man sich da schon intensive Gedanken macht und nicht bloß aus dem Lehrbuch irgendwas irgendwie abfotografiert, sondern versucht, diese Themen mit der Firmenkultur ein Stück weit in Einklang zu bekommen, weil kopieren geht nicht. Also wenn, dann muss man es wirklich übertragen und es bringt auch nichts, wenn man nur rumläuft und sagt, ich bin aus der Automotive-Industrie, jetzt mach's mal so, sondern man muss es schon schaffen, dass man hier auch in die Bausprache reinkommt und dass man auch die Menschen versteht und halt versucht, welche Themen können funktionieren und welche Themen funktionieren halt vielleicht auch nicht. Ja, also das muss man auch wissen.
Ich würde jetzt gern mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wir stehen jetzt am Anfang von 2024, vielleicht zunächst bezogen auf das anstehende Jahr. Was erwarten Sie fürs Unternehmen, für die Branche, einmal als Entwicklung grundsätzlich und welche Themen sind für Sie diejenigen, die auf jeden Fall auf der Agenda stehen?
Also wir sind sehr optimistisch, auch wenn vielleicht in Summe in der Branche und im Land derzeit ein Stück weit andere Diskussion immer da ist. Ja, also wir haben uns auch nicht ausgeruht, wie es uns gut ging, sondern wir haben da auch viel gearbeitet. Wie schon gesagt, haben wir es oft schon diskutiert mit dem Strategieprozess. Wir haben uns mit den Megatrends auseinandergesetzt. Ja, wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt und wir sind sehr breit aufgestellt, sodass, wenn ein Thema wegfällt, wie jetzt Wohnungsbau, das können andere Bereiche auffangen. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Robustheit bezüglich vielleicht so einzelnen Krisensektoren. Mhm. Von dem her sind wir da sehr, sehr optimistisch. Und wir sehen halt sehr viel Bewegung im Bereich der Mobilität, also Richtung Bahn, ja, vielleicht mehr von Autobahn weg oder Richtung Bahnstrecken. Also da bewegt sich sehr viel. Also die Infrastruktur in Summe wird viel passieren müssen und passiert da sehr viel. Und dann natürlich im Bereich sozusagen der Energien, regenerative Energien, Energietrassen, da sind wir auch sehr gut aufgestellt. Da läuft natürlich auch sehr viel. Und was uns natürlich im Hochbau derzeit auch in die Karten spielt, ist sozusagen der ganze Transformationsprozess in der Automotive-Industrie. Das heißt, wenn was Neues entwickelt wird, braucht man auch neue Gebäude. Ist auch gut für uns. Und was wir da sehen, dass neue Technologien wie Chipfabriken oder Pharmaindustrien, die vorher außerhalb Deutschland gearbeitet haben, auch wieder mehr nach Deutschland zurückkommen. Und auch da sind wir sehr gut aufgestellt und unterwegs. Und deswegen ist es uns einfach wichtig, dass wir sozusagen auch mehr Know-how in der Planung haben, weil man muss da in die Planung andocken. Wir wollen nicht alles alleine planen. Ja, also uns ist auch total wichtig, dass wir auch mit Partnern zusammenarbeiten und wir nicht irgendwie sozusagen mal komplett alles selber planen wollen. Das ist nicht unser Ziel. Aber wir brauchen Planungskompetenz, um in der Planung mitsprechen zu können und unsere Ideen bereits in der Planungsphase mit zu platzieren.
Wenn man jetzt den Blick noch ein bisschen weiter schweifen lässt, so in die nächsten, sag ich mal, 3, 4, 5 Jahre, wo sehen Sie da so die Entwicklung einmal der Branche, des Unternehmens, also wovon gehen Sie aus und was würden Sie sich wünschen?
Also was man mit Sicherheit schon sehen wird, die sich diesen Zukunftsthemen verschließen, da bin ich schon davon überzeugt, dass die Probleme bekommen werden. Man sieht auch, dass immer mehr internationale Unternehmen, die vielleicht diese Art des Bauens in anderen Ländern bereits schon beherrschen, weil halt andere Länder dahingehend auch schon anders arbeiten, muss man ehrlicherweise sagen. Das haben wir sicherlich in Deutschland von der Arbeitsweise her, von der Zusammenarbeit nicht unbedingt, sagen wir mal, international führend. Und da drängen natürlich auch sehr viele internationale Unternehmen nach Deutschland rein. Die werden mit Sicherheit Wettbewerbsdruck aufbauen. Es wird mit Sicherheit dahingehend eine Bereinigung stattfinden. Und was mit Sicherheit auch kommen wird, ist, das Thema Digitalisierung wird definitiv nicht in irgendwelcher Weise aufgehalten werden, sondern es wird weiter forciert werden. Das Thema künstliche Intelligenz wird mehr genutzt werden. Die jungen Leute, die machen Druck zu diesem Thema Digitalisierung. Das heißt, rein aus der Generation raus wird da mehr auch in den Bau entsprechend auch da reinmünden. Gut, und was würde ich mir wünschen? Ich würde mir einfach wünschen, dass man diesen Veränderungsprozess positiv entgegentritt, ja, und dass man da eher die Chancen sieht und nicht immer so stark pessimistisch unterwegs ist. Und ich glaube, wenn man die Chancen sieht und wir haben ja tolle Menschen auch hier in Deutschland und auch im Bau. Und wenn man jetzt mal diese positiven Themen, also was halt wirklich den Bau ausmacht mit Unternehmertum, Mut und Entscheidungsfreudigkeit und so weiter. Wenn man die jetzt mal paart mit den fortschrittlichen Themen, dann ist das, das aus meiner Sicht in Summe eine tolle Zukunft.
Herr Richthammer, wir sagen mal für diesen positiven Ausblick hier in das Jahr und in die Zukunft und den entsprechenden Mindset dahinter ganz herzlichen Dank. Ich denke, da ist eine Menge Inspiration für viele drin, die vor diesen Fragen stehen. Wie mache ich das in meinem Unternehmen? Wie kann ich das in meinem Umfeld vorantreiben? Da sind ja doch eine ganze Reihe, wer genau zugehört hat, ganz konkrete Herangehensweisen dabei, die helfen können, den Turnaround da zu schaffen, in die richtige Richtung und in die Zukunft zu kommen. Und ich nehme natürlich nochmal mit, vielleicht etwas scherzhaft formuliert, wenn man irgendwas mit Bauen anfängt, also man endet am Ende immer in der Baubranche. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, richtig. Es ist gar nicht so wichtig, wo man mit Bau anfängt, Werkzeugbau, Maschinenbau, Flugzeugbau, egal, am Ende ist man beim Bauen. Also das ist vielleicht scherzhaft formuliert, aber doch auch ernst gemeint. Es gibt viele Wege in diese spannende Branche hinein, nicht immer nur den des Bauingenieurs. Und ich glaube, das ist schon auch für die jungen Leute heute ganz wichtig, dass man da auch open-minded reingeht und offen reingeht und sich vielleicht einfach auch am Ende ein Unternehmen sucht, wo man sagt, Mensch, die haben irgendwie eine gute Einstellung zu den Themen und das ist eine spannende Mischung, da wird doch Zukunft entwickelt, da will ich dabei sein. Ganz herzlichen Dank für die positive Sicht auf die Dinge und für die tiefen Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Ich hoffe, wir können den Dialog mal fortsetzen und sind dann noch genauso positiv gestimmt, weil vieles von dem so funktioniert hat, wie wir es jetzt uns gewünscht haben. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Dankeschön.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.